Ein wenig Sela und ganz viel Gesang heißt das Thema für heute Morgen mit Psalm 67. Eigentlich, wenn man über Mission was sagen will, sucht man sich immer irgendeinen Abschnitt im Neuen Testament. Aber ich habe gestaunt, als mir dieser Abschnitt hier oder dieser Psalm über den Weg lief. Ich habe gedacht, der den gedichtet hat, der könnte fast im Neuen Testament stehen. Schauen wir mal, wie das so wird. Gott sei uns gnädig und segne uns, er lasse uns sein Antlitz leuchten. Ich nehme an, diese Sätze kommen Ihnen irgendwie bekannt vor. Normalerweise tauchen die vielleicht am Ende vom Gottesdienst auf. Oder? Beim Segen. Wieso kommt das hier am Anfang? Ich stelle es mir einfach mal folgendermaßen vor. Da kommen die Leute von überall her zum großen Fest in Jerusalem und dann sind sie beim großen Fest und das geht rund, ordentlich. Sie opfern und dann sind Teile vom Opfer werden in Gruppen und in Familien und in Freundschaftsgruppen selber verzehrt. Das geht also fröhlich zu für die ganze Woche lang. Und dann am Ende dieser Zeit gibt der Priester den Segen. Und dann verlassen die Leute den Tempel und dann stehen sie da und fragen sich, womit gehe ich jetzt? Was nehme ich jetzt mit? Und das Letzte, was sie da gehört haben, das geht jetzt mit ihnen mit. Gott sei uns gnädig und segne uns, er lasse uns sein Antlitz leuchten. Interessanterweise ist es ein bisschen anders wie das, was der Priester sagt. Dort heißt es, der Herr segne dich. Hier heißt es, der Herr segne uns. Da steht dieser Mensch nun vor dem Tempel und macht sich dann auf dem Weg nach Norden, vielleicht nach Galiläa, irgendwo ein paar Tage Reise. Und das nimmt er mit. Ich stehe nicht allein, sondern ich gehe mit anderen zusammen und gleichzeitig mit unserem Gott. Was steht da? Gott ist uns gnädig, er segnet uns, lässt sein Antlitz leuchten. Sagenhaft. Du bist gesegnet. Wenn du dich jetzt auf die Reise machst oder auf den Heimweg machst nach dem Gottesdienst, du bist gesegnet. Manchmal sieht das ja gar nicht aus so. Beate hat gerade von Wolfgang erzählt und wie das bei ihm gar nicht so aussieht, wie wenn er so gesegnet wäre. Gesundheitlich und so weiter. Und trotzdem, wir sind gesegnet. Und wenn er jetzt zuguckt oder hört zu Hause, dann, Wolfgang, gilt für dich. Du bist gesegnet. Du hast einen gnädigen Gott, du hast einen Gott, der dich segnet und der sein Antlitz über dir leuchten lässt. Und das gilt für jeden von uns hier, der mit Gott unterwegs ist. So kann man aufbrechen. So kann man Jerusalem verlassen. So kann man nach dem Gottesdienst wieder nach Hause gehen. Und dann steht hier bei mir im Luthertext Sela. Sela ist ja so ein Wort, wo keiner weiß, was es bedeutet. Manche meinen, dass es ein Musikzeichen ist für den, der die Gitarre hier spielt, die heute Morgen nicht da war. Vielleicht für den Chorleiter, keine Ahnung. Aber ich habe mir so gedacht, ist eigentlich ein guter Punkt, um einfach mal ein kleines Sela zu machen, um mal ein kleines Päuschen zu machen, um sich nochmal zu vergegenwärtigen. Stehst du draußen vor der Tür, schlürfst deinen Kaffee und hältst das tatsächlich nochmal vor deine Augen. Wer bist du eigentlich? Du bist so ein Gesegneter Gottes, wenn du dich auf den Weg machst in deinen Alltag. Du musst da nicht alleine stehen. Du musst nicht, bist auch nicht nur mit Gott zusammen unterwegs, sondern da sind noch andere mit dir zusammen unterwegs. Sela. Und wenn das mal klar ist, dann kommt das Nächste. dass man auf Erden erkenne seinen Weg, unter allen Heiden sein Heil. Wenn das Wort das auftaucht im Deutschen, bedeutet das, dass das, was kommt, irgendwie in Verbindung steht mit dem, was vorher steht. Also wenn Gott segnet, dann macht er das, damit etwas anderes passiert, etwas anderes folgt. Und das steht da, dass man auf Erden erkenne seinen Weg, unter allen Heiden sein Heil. Gott segnet dich, weil er damit etwas vorhat. Das heißt, du bist nicht allein im Fokus Gottes. So nach dem Motto, me first, America first, Deutschland first oder was auch immer. Nee, passt nicht zu diesem Psalm. Dass man auf Erden erkenne, Gott beschenkt seine Leute, damit seine Leute wieder in seinem Auftrag unterwegs sein können. Und da kommst du dann und stehst vor deiner Haustür und vielleicht macht es da auch nochmal Sinn, ein kleines Selah zu machen. Einfach mal so eine 360 Grad Drehung vorzunehmen und sich zu überlegen, wo stehe ich? Da in deinem Alltag, in deiner Umgebung, da wird dieser Segen Gottes jetzt etwas tun. Der hat was vor mit dir. Nein, es sind nicht nur die Pastoren. Nein, es sind nicht nur die Missionare. Die sind auch, aber nicht nur. Sondern jeder, der gesegnet ist, ist auf dem Weg. Jeder, der gesegnet ist, hat etwas vor sich und wird vorwärts gehen, dass man auf Erden erkenne seinen Weg. Was ist das, was man da erkennen soll? Wir kommen also ins Neue Testament. In der Apostelgeschichte lesen wir von dem ersten Namen, den sich die Christen selbst gegeben haben. Die sprachen von sich als die Leute auf dem Weg. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist in der Apostelgeschichte. Das steht an ein paar Stellen. Fällt uns häufig nicht so auf. Aber das war der Name, den sich die Christen zuerst selbst gegeben haben, dass sie auf einem Weg sind. Unterwegs zu sein scheint ein wichtiger Punkt zu sein im Leben von Christen. Nein, nicht fertig, aber unterwegs. Unterwegs eben mit ihrem Gott. Unterwegs. Wie steht da bei Johannes dem Täufer, bevor er geboren wurde? Er wird den Weg bereiten für den, der da kommen soll. Ja, wie? War das im Alten Testament nicht Weg genug? War das nicht schon ausreichend, was da steht im Alten Testament? Ist Gott wirklich dabei, jetzt noch einen neuen Weg irgendwie oder eine Abbiegung da einzubauen auf seinem Weg, den er angefangen hat im Alten Testament? Scheinbar ja. Johannes der Täufer, ihm den Weg zu bereiten, der kommen soll. Und dann kommt er und sagt von sich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist der Weg zum Vater, wie man zum Vater kommt. Das ist der Weg, den Johannes vorbereitet hat. Das ist der Weg, den Jesus geöffnet hat und er selbst ist der Weg. Das ist das, was die Christen mitgenommen haben. Wir sind auf dem Weg mit Christus zum Vater. Wie konnte der das wissen? Ich glaube nicht unbedingt, dass er es gewusst hat, aber irgendwas hat da bei ihm schon rumgeschwebt und er haut es in diesen Psalm rein. Auf dem Weg, dass sie erkennen seinen Weg unter allen Heiden sein Heil. Im Hebräischen, die Juden verwenden ein Wort für Leute, die diesen Gott nicht kennen. Die sagen, das sind die Goi oder Goyim im Plural. Das sind wir für sie, weil wir keine Ahnung haben. Wir Deutschen mit unserer Geschichte war ja auch ziemlich goi-mäßig im Blick auf die Juden. Aber jetzt steht hier, dass die Goyim sein Heil erkennen. Dass eine Entgoisierung hier stattfindet und etwas Neues beginnt. Die Entnazifizierung damals, die war, glaube ich, nicht so ganz erfolgreich bei manchen Leuten. Und so schwebt das Ganze noch heute in der Gegend herum und wabert in Deutschland. Aber hier diese Entgoisierung, die macht sich breit. Und da entsteht etwas Neues auf Erden, seinen Weg zu erkennen und die Heiden sein Heil. Sagenhaft. Nun werden die Heiden, die Gois, zu etwas, was zu Gott gehört. Weil sie auf seinem Weg landen und mit ihm auf seinem Weg gehen. Das Ende der Gois. Vor Gott sind sie sein Volk. Wir sind sein Volk. Auch mit unserer Geschichte. Und wer auch immer auf dieser Welt diesem Jesus Christus nachfolgt, der ist entgoisiert, weil er zu Gottes Volk geworden ist, zu Gottes Leuten. Unter allen Heiden sein Heil erkennen. Ich muss Ihnen euch noch ein hebräisches Wort geben. Das Wort für Heil hier oder Rettung. Das kennt ihr alle, wenn ich es euch sage. Aber vielleicht ist es euch nicht ganz so gegenwärtig. Das Wort, das hier steht, ist Jeshua. Du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist die Bedeutung des Namens, Jeshua. Wie konnte der Mensch das wissen und hat das hier eingebaut? Ich glaube nicht, dass er es richtig gewusst hat, aber irgendwie wabert es schon so im Alten Testament herum. Und ich habe den Eindruck, die im Neuen Testament, die Gemeinde, die da entstand, die hat mit diesem Alten Testament gelebt. Und vielleicht war es gerade dieser Psalm 67 hier, der so ganz Neues bei ihnen gebracht hat und wo sie plötzlich Zusammenhänge verstanden haben zwischen dem Gott im Alten Testament und Jesus Christus im Neuen Testament. Die Gois werden Jeshua erkennen. Dazu segnet Gott Menschen, damit andere Menschen seinen Jeshua erkennen. Und sich auf den Weg mit ihm zu Gott machen. Ich staune über diesen Psalm und ich höre nicht auf, darüber zu staunen, denn vielleicht ist er von David gedichtet worden, ein paar Psalmen später steht, das sei das Ende der Psalmen Davids, aber ich weiß nicht, hier steht nicht, dass er von ihm gedichtet ist, vielleicht war es er, vielleicht ein anderer. Aber hat er schon irgend so ein Gefühl gehabt von etwas, was kommen würde? Und wir sehen in dem allem von damals schon etwas aufleuchten, was im Neuen Testament dann so deutlich wird und uns geradezu aufsteht vor unseren Augen. Das, was dann kommt, das ist eigentlich logisch. Es danken dir Gott die Völker. Es danken dir alle Völker. Für Völker wird hier ein Wort für nicht Goi verwendet, Goyim, sondern da wird ein anderes Wort verwendet, wo die Juden auch dazu gehören. Das ist das Gute. Alle, die ihm nachfolgen, sind da miteinander unterwegs. Es danken dir Gott die Völker, es danken dir alle Völker. Vorher in deiner Übersetzung war vom Singen die Rede. Und darum ein bisschen Sela und viel Gesang. Wenn ich euch sagen würde, euch fragen würde, wie ihr machen würdet, wenn ihr jauchzt, weiß ich nicht, was ihr tun würdet. Beim Jauchzen sind wir Deutschen ja nicht so furchtbar gut im Durchschnitt. Aber vom Singen, ne, das kommt doch an. In Tansania war unter den Muslimen, gab es keine religiösen Gesänge. Man singt nicht in der Moschee. Man singt auch nicht über den Koran. Keine Koranverse vertont oder so. Das gab es nicht. Inzwischen kommt es langsam. Sie tun es jetzt auch. Aber in der christlichen Gemeinde sang man schon vor ewigen Zeiten. Und man wird nie aufhören. Nie aufhören. Okay, wenn man älter wird, tut die Stimme nicht mehr so kristallklar wie früher. Manche wird ein bisschen schwieriger. Und wenn keine Jungen da sind, dann klingt es ein bisschen jämmerlich manchmal in der Gemeinde. Aber aufhören zu singen werden wir nicht. Wir singen weiter, weil Singen zur Gemeinde Jesu gehört. Wir werden nicht aufhören zu singen. Es danken dir, Gott, alle Völker, die Völker freuen sich und jauchzen, dass du die Menschen recht richtest und regierst die Völker auf Erden. Stimmt das? Dass du die Völker recht richtest und regierst die Völker auf Erden? Sieht doch so aus, wie wenn so ein paar Leute sich gerade die Weltregierung so teilen, ne? Jeder so in seinem Stück und man weiß nicht genau, wo man selber drunter fällt und wie sich das in nächster Zeit verändern wird. Ob Herr Trump bei uns den Einfluss gewinnt oder Herr Putin oder ob wir noch selber einen produzieren, der auch wieder groß werden will, keine Ahnung. Wer richtet wirklich die Völker und regiert sie? Und da sind Christen zwischendrin und sagen, das ist nur vorübergehend, was wir jetzt sehen. Das ist nur vorübergehend. Der, der in Wahrheit regiert, der wird sich noch zeigen. Das wird noch kommen. Und da leben wir im Durcheinander dieser Zeit. Und wir haben eine Hoffnung, die weitergeht und die nicht stehen bleibt. Wir haben eine Hoffnung, die nicht aufhört, vorwärts zu denken, weil sie weiß, es kommt noch was. Wir brauchen nicht beeindruckt und deprimiert zu sein von dem, was jetzt gerade läuft. Wir wissen, es geht weiter. Und wir warten darauf, dass es passiert. Oh, da hat der Mensch auf seiner Reise nach Galiläa viel zu denken. Was er da so alles sieht und wie die Römer da so rumschwirren und all das und vorher so noch ein paar andere, da hat man viel zu denken. Da hätte man auch viel zu zweifeln manchmal. Und trotzdem bleibt der Blick und schaut nach vorn. Und das Singen hört auch dann nicht auf. Wenn das Selah da ist, das Nachdenken und das Vergegenwärtigen, dann geht auch das Singen weiter. Nein, es wird nicht aufhören. Nein, Gott wird sein Wort am Ende zu sagen haben. Der lässt sich nicht wegdrücken, der lässt sich nicht ausblenden. Und kein Wort, das hier gesprochen wird, steht über seinem. Dann steht da wieder Selah. Okay, wenn man so weit in die Zukunft denkt, dann muss man auch wieder zurückkommen in den Alltag. Es danken dir, Gott, die Völker. Es danken dir, alle Völker, wird wiederholt. Also dieser Dank, der scheint ganz besonders wichtig zu sein, das ist wiederholt. Der Dank soll weitergehen. Der Dank, der bleibt nicht. Der Dank, der bleibt nicht zurück. Der Dank, der wird nicht schnell mal abgehakt, sondern dieser Dank, der trägt diese Menschen jetzt im Alltag. Dieser Dank für das, was Gott geschenkt hat, für seinen Segen. Das Land gibt sein Gewächs, es segne uns Gott, unser Gott. Ich habe mich dann gefragt, warum steht das mit dem Land da plötzlich zwischendrin? das Land, das sein Gewächs gibt. Warum steht das da? Das passt gar nicht so zum anderen dazu für uns, wenn wir das so lesen. Vielleicht erinnert er sich an das, wie war das? Es wird nicht aufhören, Tag und Nacht, Sommer und Winter. Was noch alles? Tag und Nacht. Versprechen Gottes, ne? Bei Noah. Es wird nicht aufhören. Und er weiß, es wird auch nicht aufhören bei ihm. Es wird auch nicht aufhören, wenn die Römer oder die Griechen oder wer da auch immer gerade rumrannte in Palästina, wenn der sich ein bisschen aufgespielt hat. Nein, es wird nicht aufhören, weil Gottes Versprechen dasteht, weil Gottes Versprechen für seinen Segen da ist. Und so geht der Mensch in seinen Alltag. Es segne uns Gott, unser Gott. Es segne uns Gott und alle Welt fürchte ihn. Wenn wir jetzt Herrn Trump begegnen würden, so wie unser Bundeskanzler kürzlich, dann würden wir auch was Nettes machen, ne? So wie das mit der Geburtsurkunde von seinem Opa oder so. Irgend so was Nettes, so was Höfliches. Wir Deutsche sind ja höfliche Menschen. Wir würden uns irgendwas überlegen. Aber bedeutet das, dass wir wirklich innen drin uns vor dem verbeugen? Oder ist es nur eine Verbeugung von außen? Ich glaube nicht, dass unser Bundeskanzler sich innerlich vor ihm verbeugt hat. Aber hier steht, alle Welt fürchte ihn. Es gibt zwei Arten von Furcht. Es gibt Angst und es gibt Ehrfurcht. Bei den Verben gibt es dummerweise nur eine Sorte. Es gibt das Wort fürchten. Das Wort ehrfürchten gibt es im Deutschen nicht. Das hätte man schätzungsweise hier nehmen sollen. Vielleicht hätte man es sich erfinden müssen, weil es das nicht gibt. Alle Welt ehrfürchte ihn. Das sind Menschen, die verbeugen sich innerlich vor ihrem Gott. Und zwar von ganzem Herzen. Wenn sie auf das sehen, was er getan hat, was er tut in Zukunft. Wer er ist und was das für uns bedeutet. Und wenn sie zu Hause vor ihrer Tür stehen oder und ihr Sela machen oder draußen vor der Tür und ihr Sela machen, vielleicht wollen sie sich verbeugen vor diesem Gott, um ihm zu sagen, meine Ehrfurcht vor dir kommt von ganzem Herzen. Danke, dass du mit mir gehst. Danke, dass du mich begleitest. Wir beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass du deinen Segen über unser Leben gibst, wenn wir mit dir unterwegs sind. Und danke, dass keiner, wenn er noch in so einer schwierigen Situation in seinem Leben steht, Angst haben muss und nicht mehr weiter wissen muss, sondern ganz neu auf dich blicken kann. Ganz neu dir danken kann für das, was du getan hast. Ganz neu für dich singen kann, auch wenn es manchmal schief klingt. Danke, dass wir so weitergehen können mit dir und dass du das immer wieder ganz neu in unser Herz hineingibst, dieses Singen. Danke, du bist bei uns. Du weißt, wenn wir von hier heute Morgen weggehen, was wir zu Hause haben und was wir da erleben, was in der kommenden Woche auf uns zukommt. Wir danken dir, dass wir unter deinem Segen gehen, denn du bist da und begleitest uns jeden Tag, da wo wir sind. Hab Dank dafür. Amen.